Sortieren. Syndra. Syndra trat zur Mittagszeit an Deck. Jentel hatte vom Mastkorb gerufen, dass sich ein neues Forschungsschiff näherte. Das war nicht geplant. Sie kannten die ungefähren Routen der Forschungsschiffe. Sie griffen außerdem bevorzugt abends an. Es war von Vorteil, wenn es beim Überfall dunkel wurde. Der Gruseleffekt war abends stärker und Nixon konnten nachts sehr gut sehen, besser als tagsüber, weil ihre Augen auf Unterwassersicht ausgelegt waren. Nun war greller Mittag und die Sonne brannte vom Himmel. Das Forschungsschiff war außerdem viel zu dicht. Sie konnte es in allen einzelnen Details erkennen. Das war nicht gut. Sie befehligte, dass sie wenden sollten, um die Distanz zu vergrößern, mit ruhiger Stimme wie stets. »Schnell, schnell«, hörte sie Kanter zu rasch zischen. »Nur weil die Kapitänin so gelassen ist und keinen Finger rührt, heißt das nicht, dass das für uns auch gelten darf.« Kanter hatte recht. Syndra rührte sich zu wenig. Sonst war sie doch aktiver. Nun fühlte sie sich auf eine seltsam albtraumhafte Weise gelähmt. Ein kleiner Teil von ihr freute sich, weil Rasch mit Kanter eine liebe Person gefunden hatte, mit der Rasch sich verstand. Ein anderer Teil drängte Syndra dazu, endlich etwas zu tun. Sie wusste seltsamerweise nicht was. Und als sie über das Deck schritt, in der Hoffnung, sie würde es dabei herausfinden, stolperte sie über einen Körper. Ein Blick zu Boden verriet ihr, dass es Mara war. Und Mara war tot. Diese Erkenntnis führte zu ihrem Entschluss, dass sie das Forschungsschiff dieses Mal nicht angreifen, sondern Priorität auf Flucht setzen würden. Sie gab entsprechende Befehle, blickte sich um, ob auch der sonst unter Wasser angreifende Teil der Crew noch hier wäre, um es mitzubekommen. Kamira war nicht da, also nahm Syndra die Nixonrutsche ins Unterdeck. Es war ungewöhnlich still hier unten. Nicht, dass das Nixondeck je besonders laut gewesen wäre, aber es war, als würde etwas sogar das Geräusch ihrer Schritte dämpfen. Es überraschte sie wenig, auch Kamira tot vorzufinden. Von Janasch und Aschnikow fehlte jede Spur. Ihr Kopf arbeitete. Sie wusste seit ihrer Unterredung mit Amira, dass sie eine Person in der Flotte hatten, die Nachrichten verschickte, die letztendlich bei Amiras Auftraggebenden gelandet waren. Sie hatte bisher nicht damit gerechnet, dass jene Person sie wirklich hatte tot sehen wollen, obwohl Amira einen entsprechenden Mordauftrag gehabt hatte. Aber Syndra glaubte eigentlich nicht, dass der Person an Bord das bewusst gewesen war. Sie hatte eher damit gerechnet, dass es ihr darum ginge, die Flotte wieder zu verlassen. Um Geld, um irgendeine Form von Profit oder Sicherheit, für die die Person bereit war, Informationen preiszugeben, ohne genau zu wissen, was das zur Folge haben würde. Nun wäre es umso dringender, dass sie herausfände, wer es wäre. Und es wäre sinnvoller, wenn sie alle zusammenblieben, damit sie nicht einzeln ermordet werden könnten. Auf dem Weg an Deck scheuchte sie jede Person, die sie sah, vor sich her. Janasch war mit Kochen beschäftigt gewesen, aber sie konnte ihn davon überzeugen, dass es gerade Wichtigeres gab. Er lachte, als er ihr folgte, ein Lachen, das sich in ihr Gehirn brannte, weil es so seltsam war. An Deck waren sie gar nicht so viele. Ihr fiel es schwer, sie zu zählen. Etwas stimmte nicht. Das Forschungsschiff war nicht mehr da. Rasch sah sie mit einem seltsamen Lächeln an, das noch merkwürdiger war als Janaschs Lachen. »Warum weinst du nicht?« fragte Rasch, ohne die Lippen zu bewegen. Dann fiel Rasch vornüber zu Boden. Raschs Körper bewegte sich dabei, als handelte es sich um einen Sack Proviant. Syndra fühlte sich nicht nach Weinen. Sie bemerkte, dass sie barfuß in Maras Blut stand, deren Kopf abgetrennt vom Körper neben Syndra lag. Als sie wieder aufblickte, bereit, sich zwischen die Assassinperson und gegebenenfalls andere Opfer zu werfen, stand Amira direkt vor ihr. Sie war es, die gesprochen hatte an Raschs Stelle, nachdem sie Rasch von hinten erstochen und bloß noch festgehalten hatte. Nun hielt sie das blutige Messer Syndra entgegen. »Ich hatte eigentlich für dich arbeiten gewollt«, sagte sie. »Aber du bist so kalt, dass du nur grundböse sein kannst. Ich hasse dich und werde die Welt vor deiner kranken Emotionslosigkeit beschützen.« Syndra musste fast lachen, als sie sich wünschte, wenigstens wütend zu sein, weil sie nicht weinen oder trauernd sein konnte, dass Mara tot war. Oder Kamira. Oder Rasch. Dass sie sich ein Ersatzgefühl für das fehlende Gefühl wünschte, war albern. Dann hätte sie sich auch gleich das Trauergefühl wünschen können oder den erwarteten Schock. Sie hätte Trauer empfinden sollen. Besonders für Mara. Sie liebte Mara. Liebte sie wirklich? War es Liebe, wenn Trauer ausblieb? Sie blickte nach unten, als sie Maras Stimme hörte. »Ich habe dich immer vor Elben gewarnt.« Das ergab keinen Sinn. Amira war ein Mensch. Allerdings war die Abwehrhaltung der Nixen gegenüber Menschen eher noch größer als die gegenüber Elben, und Syndra konnte das gut verstehen. Es gab kaum ein ausbeutenderes Volk als Menschen. Nicht alle Menschen, aber die in Zentralmerda und an der Westküste schon. Mara betonte lediglich häufiger Elben, weil zur Crew zwar bisher Elben, aber keine Menschen gehört hatten. Sie versuchte, sich körperlich gegen Amira zu stemmen, als diese ihr Messer in sie stach. Es ergab auch keinen Sinn, dass sie es nicht warf. Das wäre sicherer gewesen. Syndra verzichtete darauf, es Amira mitzuteilen. Als sie bemerkte, dass sie keinen Schmerz fühlte, wachte sie auf. Vielleicht war es mal wieder Zeit für ein Gespräch mit Kamira. So sehr ihr im Traum mitgeteilt worden war, dass sie keine Emotionen hätte, hatte sie doch eine Emotion sehr stark. Angst. Erst einmal gab es allerhand zu tun, wie immer. Weniger spannende Aufgaben vor allem, die aber trotzdem gemacht werden mussten. Sortieren und Verplanen der neuen Vorräte oder der fehlenden, die sie aufgrund der Lage nicht mehr erreichen konnten, weil Mara derzeit nicht zum Festland pendelte, Decksarbeiten, Navigation. Für Navigation war Syndra hauptverantwortlich. Zusammen mit den anderen Steuerpersonen Rasch und Smir setzte sie sich zusammen, um dünne Linien in Karten zu zeichnen. Und schließlich musste sie endlich mit Rasch reden. Sie hatte sich gefragt, wie sie verfahren sollte auf Basis eines Briefs in Raschs Handschrift, ob sie Rasch verdächtigen sollte. Syndra hatte wirklich keine Ahnung, wen sie verdächtigen sollte, und vor allem wollte sie niemanden verdächtigen. Sie hatte auch versucht, über die andere Seite an das Problem heranzugehen, wen sie keinesfalls verdächtigen würde. Aber sie schloss so etwas auch bei keinem der Crewmitglieder aus. Sie wollte es bei Mara, dringend. Aber sich wünschen, dass eine Person vertrauenswürdig war, weil sie sie liebte, war gefährlich. Es ergab bei den Nixen weniger Sinn, dass sie nicht hinter der Sache standen. Immerhin ging es um einen Ort, für den sie seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit mindestens einem Jahrhundert, die Initiative ergriffen, ihn zu schützen. Viele Nixen wuchsen vor den Küsten des Kontinents Grenland auf, bevor sie in der Weltgeschichte herumreisten. Das Schiff war ein Nixenschiff, überwiegend. Eigentlich war es ein Hybridschiff. Es war geplant als Schiff, das von Nixen und Landsleuten zusammengefahren wurde. Vermutlich das erste geplante Hybridschiff der Geschichte. Aber das Material kam aus dem Ozean und der größte Anteil der Planung war Nixon zuzuschreiben, unter anderem Smir, sowie einigen, die gar nicht an Bord waren. Und trotzdem, auch wenn die Motive der Nixon klarer und überzeugender waren, weil es um sie ging, hieß das nicht, dass nicht eine Nixe andere Pläne haben könnte, aus welchen Gründen auch immer. Syndra war klar, dass ihr Traum nicht bedeutete, dass Amira am meisten zu verdächtigen wäre. Ihr Traum war aus Angst entstanden und hatte daher ihre Crew umgebracht, angefangen mit Mara. Und Amira hatte die Fähigkeiten für so etwas, deshalb hatte ihr Traum das so ergänzt. Ihr tat es fast leid, dass sie das so geträumt hatte, ihr Traumnaher so pauschalisiert eine einfache Begründung auf Kosten der Assassinperson erfunden hatte. Sie war nun 3 Tage Teil der Crew. So lange hatte Syndra bereits den Schriftverkehr mit ihren Kontaktpersonen an Land eingestellt, nur Nachrichten bekommen und keine zurückgeschickt. Und das war gefährlich. Das war die Bedeutung des Anfangs des Traums. Über die Kontaktpersonen erfuhren sie, wann welche Forschungsschiffe welche Routen nehmen würden. Die Informationen, die sie zurücksendeten, waren an sich weniger relevant. Sie verrieten nie genau, wo sie waren. Das war nicht notwendig. Trotzdem waren die Rückantworten wichtig. Es konnte ja nicht verborgen werden, dass keine Nachrichten mehr zurückgeschickt wurden. Falls sie eine verräterische Person an Bord hatten, wusste sie das natürlich. Und im Traum war das viel zu dichte Forschungsschiff zur Mittagszeit eine Metapher für den nicht mehr einwandfrei und vielleicht beeinflussten Schriftverkehr, da war sich Syndra einigermaßen sicher. So sicher, wie ein Traum eben gedeutet werden konnte. Es gab immer Unsicherheiten dabei. Syndra erbat bei Smir, ob er seine Steuerschicht etwas verlängern könnte, damit sie sich mit ihrem Problem in die Kapitänskajüte zurückziehen könnte. Wie immer widersprach er nicht. Manchmal fragte sich Syndra, ob es nicht besser wäre, wenn ihr mehr entgegengesetzt würde. Dann wiederum versicherte ihr der größte Teil der Crew immer wieder, dass ihre Befehle meist sehr begründet und durchdacht wären, sie sie nie aus Spaß gab, eine Priorität zuordnete und es einfach wenig Sinn ergab, zu widersprechen. Und natürlich galt auch, dass auf einem Schiff nicht ohne Grund eine Person die Befehlsgewalt hatte, der Folge zu leisten war. Vor allem, wenn Dinge schnell gehen mussten. Wie es bei einem Gemetzel der ganzen Crew der Fall wäre. Darauf wäre Syndra nicht vorbereitet. Das war vielleicht die Bedeutung ihrer Lähmung im Traum oder der Vorwurf, dass sie nichts täte. Aber ersteres konnte auch einfach klassische Angst vor Handlungsunfähigkeit sein, die in Träumen oft eine Rolle spielte, und letzteres war der Abwertung zuzuordnen, die Syndra erfuhr, weil ihre Emotionen nicht so sichtbar waren wie bei anderen und ihr manche ganz fehlten. Weil es andere gruselte, dass sie in den gefährlichsten Situationen gelassen war. Das, was letztendlich im Traum auch zu dem Mord an ihr durch Amira geführt hatte. Es gab das Vorurteil, dass Leute, die nicht laut und deutlich fühlten, die in angespannten Situationen ruhig blieben und die keine Trauer zeigten, von Grund auf böse und nicht vertrauenswürdig wären. Das Vorurteil war so stark, dass Syndra manchmal selbst daran glaubte. Vor allem glaubte, dass sie vielleicht gar nicht lieben könnte. Es hieß, wer nicht trauerte, konnte auch nicht richtig lieben. Eine Welle eines starken, sehnsuchtsvollen Gefühls rann durch Syndras ganzen Körper, weil sie an Mara dachte. Und eine nur leicht weniger leidenschaftliche, als sie an Rasch dachte. Aga, die Ziege, trabte auf sie zu, als sie die Tür zur Kapitänskajüte erreichte und ließ sich streicheln. Aga hatte eine beruhigende Wirkung auf Syndra. Als wüsste die Ziege, worum es im Leben eigentlich ging. Sie mähte ein wenig traurig, als Syndra die Kapitänskajüte betrat. Sie war am liebsten an Deck. Sie würde gleich vermutlich zu Smear traben. Smear und die Ziege hatten auch eine warme Bindung aufgebaut. Syndra setzte sich auf den größeren der Stühle in ihrer Kapitänskajüte und betrachtete den Brief erneut. Sie wurde nicht schlau daraus. Die Ausdrucksweise, der Stil, passte zu keinem der Crewmitglieder. Niemand hier glaubte, dass sie nur auf Frauen stünde, glaubte sie. Was war das überhaupt für eine skurrile Information zum Weitergeben? Rasch wusste, dass sie Salvenit sprach. Das hatte nicht in der Nachricht gestanden. Und doch hatte Amira sie in der Sprache einfach angesprochen. Die Assassinperson hatte erklärt, dass sie es einfach ausprobieren gewollt hatte, weil die Liste der Sprachen, die Syndra sprach, so lang war. Es klopfte. Syndra packte den Brief wieder ein und legte ihn in eine Schublade, bevor sie zur Tür ging und sie öffnete. Es war Amira. Aus irgendeinem Grund stimmte Syndra der Anblick der Assassinperson weich. »Magst du dich setzen?«, fragte sie. Amira nickte. Sie wirkte unsicher. Das schwankte ganz schön bei ihr. Häufig strahlte sie enorme Selbstsicherheit aus, aber Syndra glaubte inzwischen, dass das vielleicht eine Fassade aus Selbstschutz war. Syndra schloss die Tür hinter sich, als Amira eingetreten war, und nahm wieder auf ihrem Stuhl Platz. Die Füße auf der Sitzfläche, was zu einem gegenseitigen Austausch eines Lächelns führte. »Was kann ich für dich tun?«
»Ich habe damit gerechnet, dass du mich irgendwann über mein Leben ausfragen würdest«, sagte Amira. »Darüber, wie vielen und was für Personen ich das Leben genommen habe. Mir ist es unangenehm, solltest du das noch vorhaben, dass das Gespräch noch vor uns liegt.«
»Das war ein Gespräch für einen Tee«, überlegte Syndra. Sie hatte sich die Frage gestellt. Das konnte sie nicht leugnen. Sie hatte sich aber auch direkt überlegt, dass sie es nicht erfragen wollte. Sie überdachte es nun doch noch einmal, da Amira quasi das Angebot machte. Sie nickte, zur Kenntnis nehmend, und zündete das Gasflämmchen unter dem Wasserbehälter für Tee an. Sie hatten diese Konstruktion von einem salvenischen Schiff gestohlen, fiel er ein. Deshalb hatte Amira vielleicht damit umgehen können. Oder vielleicht, weil Amira sie ja schon seit einigen Tagen beobachtet hatte, bevor sie in Erscheinung getreten war. Solange das Wasser zum Aufwärmen brauchte, setzte Syndra sich wieder hin und beschloss, bei ihrer vorherigen Entscheidung zu bleiben. »Ich mag gern eine ähnliche Frage stellen«, sagte sie. »Wie viele Personen hast du freiwillig getötet, ohne irgendeinen Druck von außen, der alle anderen Möglichkeiten schlimmer hat erscheinen lassen? Wie viele Male warst du dabei nicht in einer Situation, in der nicht eine Option widerwärtiger gewesen wäre als die andere? Und wie oft ging es dabei sozusagen nur um dein Leben
und nicht auch um die Lebenssituation vieler anderer. Nie, gestand Amira ohne Umschweife. Sie sah trotz ihrer Unsicherheit gelassen dabei aus. Vielleicht eine Spur wütend. Keine Wut, die sich gegen Syndra richtete, hoffte sie. Abgesehen von diesem Auftrag, ergänzte Amira, den sie ja nicht ausgeführt hatte. In dem Fall werde ich dich nie danach fragen, versprach Syndra. Das ist Trauma. Das geht mich nichts an, solange du mich nicht als die Person aussuchst, der du dich freiwillig und von dir aus gern anvertrauen möchtest. Das Wasser fing bereits zu kochen an. Die Vorrichtung war sehr schnell. Amira wirkte nachdenklich und vielleicht schockiert. Syndra überließ sie sich selbst, als sie mit dem Wasser Tee aufgoss. Sie hatte Kanta damals sehr intensiv vernommen. Sie fand es interessant, die beiden Situationen zu vergleichen. Kanta hatte versucht, mit einem Ruderboot überzusetzen. Yentl hatte sie schon frühzeitig vom Mastkorb aus gesehen und Syndra informiert. Sie hatten eigentlich entschieden, keine weitere Person an Bord nehmen zu wollen. Kanta war kein unregistrierter Passagier der Forschungscrew gewesen, sonst wäre sie nicht an ein Beiboot gekommen und hätte nicht einfach unter den Augen der Crew wegrudern können. Das war zu unwahrscheinlich. Kanta war Teil der Forschungscrew gewesen. Das hatte sie in der Unterredung auch offen dargelegt. Yentl hatte versucht, Kanta zunächst zu gruseln, so zu tun, als wäre Ass eine gefährliche Seekreatur, die das Beiboot angriffe. Das hatte Kanta nicht beeindruckt. Dann hatte Ass versucht, das Ruderboot zurückzuziehen, so dass es für Kanta vielleicht wie Magie wirken mochte. Kanta hatte Syndra hinterher erklärt, dass sie nie an Magie geglaubt hatte, anders als große Teile der Forschungscrew. Und dann war Kanta einfach so rasch gerudert, dass sie aus der Sichtweite ihres Forschungsschiffs gelangt wäre, und wenn die Schattenmoräne dann auch ohne sie weggesegelt wäre, wäre sie allein auf dem Meer gewesen, mit nichts als einem Rudermut. Also hatte Yentl das Boot gekentert. Und Kanta hatte diesen unbeschreiblich schlimmen Fehler gemacht, das Boot loszulassen. Das war Regel Nummer 1 beim Seefahren, niemals Boot loslassen. Es hätte zu hoher Wahrscheinlichkeit ihren Tod bedeutet, wenn Yentl nicht in der Nähe geblieben wäre. Das, was ausschlaggebend dafür gewesen war, dass Syndra sie so intensiv verhört hatte, war, dass tatsächlich ein Versuch unternommen worden war, den Elben zu retten. Sie hatten Crewmitglieder aus verschiedenen Motiven an Bord der Schattenmoräne, aber eine Person von einem Forschungsschiff, das zu Elben oder Menschen gehörte und die eine gewisse Unterstützung von entsprechender Seite erfuhr, fühlte sich für Syndra sicher gefährlicher an als eine Assassinperson, die sie nicht angriff, obwohl sie konnte. Amira war auch mit einem Ruderboot übergesetzt, allerdings mit einem schlankeren, getarnten. Einem Boot, das aus gewachstem Stoff und Gestänge bestand, sich klein zusammenfalten ließ und eigentlich alles andere als hochseetauglich war, aber zum Übersetzen hatte es gereicht. Sie hatte es in der Vorratskammer unter dem getrockneten Seegras verstaut, das erst bei einem neuen Überfall zum Einsatz käme. Yentl hatte von all dem nichts bemerkt, weil Amira tagsüber an Bord gekommen war. Amira war allerdings nicht von einem Forschungsschiff übergesetzt, sondern von der kleinen Insel, in deren Nähe sie manchmal ankerten. Einer Insel, die weit weg von Land war, häufig überspült wurde und wo die Nixen der Crew unter Wasser Esspflanzen und Gewürze anbauten. Die Schiffe des Schattenschwarms hielten hier manches Mal, um zu ernten und die Gärten zu pflegen. Von diesem Ankerplatz wussten Amiras Auftraggebende wiederum durch die geheimen Briefe. Nicht durch den Amira mitgebracht hatte. Es hatte mehrere gegeben. Sie hatten Amira dort mit nichts als ihrem Boot und etwas Nahrung ausgesetzt, sodass sie keine andere Möglichkeit gehabt hatte, sich zu retten, als an Bord eines der Schattenschiffe zu gelangen. Und dann wäre der Plan gewesen, dass sie die Crew des jeweiligen Schattenschiffs überwältigte oder erpresste, um sie auszuliefern oder anderweitig den Mordauftrag ausführte, um wieder an Land zu kommen. Die Auftraggebenden hatten nicht damit gerechnet, dass eine Assassinperson als Crewmitglied willkommen geheißen werden könnte, sodass die Notwendigkeit eines Mordes nicht bestand.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll«, sagte Amira und holte Syndra aus ihren Gedanken zurück. »Ich bin unbeschreiblich dankbar, aber ich verstehe es nicht. Gehst du damit nicht ein großes Risiko ein?«
»Ich glaube nicht«, sagte Syndra. »Es gibt so eine Art Schaulust, glaube ich. Traumata machen Angst. Leute glauben, ein Anrecht darauf zu haben, jene zu wissen, damit eine Vertrauensbasis hergestellt werden könnte.
aber es ist, als würde ich einer Person erst vertrauen, wenn sie sich vor mir entkleidet und sie sich nackt präsentiert, was überhaupt keinen Sinn ergibt.
Es geht hier auch darum, dass ich Personen getötet habe, erinnerte Amira. Das stellt im Gegensatz zu anderen Traumata vielleicht tatsächlich eine Gefahr dar.
Sehr richtig, sagte Syndra. Das ist etwas anderes. Hier vermischen sich zwei Elemente. Wichtige Inhalte und Traumata. In der Metapher ist Ersteres dann vielleicht eher, was du in den Taschen hast. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich das eine getrennt vom anderen betrachten kann.
Syndra entfernte das Teesieb aus der Kanne und goss ein, nachdem Amira mit einem Nicken beantwortet hatte, dass sie auch Tee mochte.
Das Detail, dass du gemordet hast und zum Morden hierher geschickt worden bist, kenne ich. Ich weiß nicht, inwiefern ich vielmehr für mich relevante Informationen dadurch bekommen sollte, dass du mir im Detail mehr über deine Geschichte darlegst. Es sei denn, wir können ein Muster in den Aufträgen finden, die du bisher hattest. Etwas, was uns in diesem Fall weiterhilft.
Es sind neue Auftraggebende, sagte Amira. Deshalb konnte ich auch weg und habe es ausgenutzt. Sie haben mich sozusagen abgekauft und haben noch nicht so viele Druckmittel gegen mich gehabt. Und ich weiß entsprechend wenige Details über sie. Ich hatte zu viel Angst, den Auftrag nicht zu bekommen.
Nicht so viele Druckmittel klingt nicht wie keine, bemerkte Syndra. Das wäre eher interessante Information für mich.
Ich habe mich von den Personen entfernt, die ich liebe. Sie haben fliehen können. Ich habe niemanden mehr, berichtete Amira. Es wird schwer, mich darüber unter Druck zu setzen, aber es ist nicht völlig auszuschließen. Ich glaube aber, dass die neuen Auftraggebenden gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass ihr Druckmittel nicht reicht, dass sie mich vermutlich umbringen würden, wenn ich ohne ausgeführten Auftrag zurückkehrte. Und wie du weißt, hatte ich keine Wahl, als an Bord zu kommen.
Was wäre dein Gewinn dafür gewesen, mich zu töten? Fragte Syndra. Abgesehen von Überleben.
Freiheit, antwortete Amira.
Das ist ein ganz schön großer Gewinn für den Tod der Kapitänin der Schattenmoräne allein, wunderte sich Syndra.
Sie nippte nachdenklich an ihrem Tee und verbrannte sich fast die Lippen. Er war noch viel zu heiß.
Amira trank ebenfalls einen Schluck und konnte die Hitze wohl besser ab. Jedenfalls machte sie keine Anzeichen, dass der Tee für sie zu heiß wäre.
»Es ging nicht unbedingt nur um mich«, wiederholte sie. Das hatte sie schon bei ihrer ersten Unterredung mitgeteilt. »Es ging darum, dass die Flotte der Mare Forschung boykottiert. Und es war mein Auftrag, das zu verhindern, indem ich dich töte oder, wenn nötig, auch weitere Personen. Ich habe wenige Hilfsmittel zur Verfügung bekommen«, vor allem die Inhalte der Briefe und etwas Geld.
Auch das hatte Amira bereits berichtet. Du durftest die Briefe selber lesen und hast sie zurückgeben müssen, dabei aber einen mitgehen lassen? Fragte Syndra.
Amira bestätigte.
Es wäre schön, wenn du mehr Details über die Auftraggebenden hättest, aber du sagtest, du hast mir schon alles gegeben, sagte Syndra.
Sie haben Angst vor der Schattenflotte, sagte Amira.
Auch das hatte sie schon erzählt, als Syndra gefragt hatte, warum sie hinterrücks versuchten, zu töten und nicht stattdessen mit einem bewaffneten Schiff versuchten, die Flotte zu versenken. Es hatte wohl noch einen anderen Grund, den Amira nicht nannte, vielleicht auch einfach nicht kannte. Die Schattenflotte war schnell. Sie waren schon ein paar Kriegsschiffen davongefahren, aber sie hatten bisher nicht gewusst, ob sie tatsächlich Ziel gewesen wären. Trotzdem fing der Aufwand, den die Landsleute inzwischen betrieben, um die Schattenflotte aufzuhalten, an, Syndra sehr zu beunruhigen. Lange würde eine Katastrophe oder das Ende der Mare nicht mehr aufzuhalten sein. Die Frage war nur, wie lange doch noch und wie das Ende aussehen würde. Und Syndra hoffte, dass ihr Traum möglichst weit weg von der Realität sein würde. Jedenfalls, kam Syndra wieder zur Ursprungsfrage zurück. Ich werde dir diese Fragen nach deinen Traumata nicht stellen. Wenn dich jemand aus der Crew bedrängen sollte, darüber zu reden, darfst du dich an mich oder Kamira wenden. Wir geben dann weiter, dass das nicht in Ordnung ist. Und hier hat sich noch niemand gegen einen Befehl von mir offen widersetzt.
Amira nickte bloß und hielt sich wieder an der Teetasse fest. Aber dann schob sie doch ein geflüstertes »Danke« hinterher.
»Möchtest du noch etwas klären oder loswerden?« fragte Syndra.
»Das klingt wie ein dezenter Rauswurf«,
sagte Amira unsicher. Ja, also im Fall, dass dem nicht so ist, sagte Sindra. Sonst habe ich Zeit und Ruhe. Und du darfst jederzeit wiederkommen. Amira trank ihre Tasse leer und stellte sie ab.
Ich komme vermutlich wieder, wenn ich darf, sagte sie.
Sie stand auf und wandte sich zur Tür. Herzlich gern, sagte Sindra. Magst du rasch zu mir schicken? Amira wandte sich hastig zu ihr um. Sie wusste, was das bedeutete. Ungefähr zumindest. Sie nickte.
Brauchst du mich dabei vielleicht doch? Fragte sie.
Wie meinst du das? Fragte Sindra irritiert.
Als Schutz, antwortete Amira.
Sindra bedachte sie mit einem langen, ausgiebigen Blick. Dann nickte sie schließlich. Nicht, dass sie wirklich Angst vor Rasch gehabt hätte. Vielleicht fand sie es eher interessant, wie Rasch reagieren würde, wenn die Person, die einen der Briefe gebracht hatte, dabei wäre. Und umgekehrt. Ob Raschs Reaktionen etwas bei Amira auslösen würden. Sindra war sich auch, als es wieder an der Tür klopfte, noch nicht sicher, welche der Entscheidungen die bessere gewesen wäre.